Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich bin heute hier mit Emily Knafel und wir sprechen über viele Themen, die vor allem uns Frauen betreffen, die aber noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit stehen. Und zwar ADHS, Endometriose und wie man es schafft, mit diesen Krankheiten ein erfolgreiches Business zu führen. Hallo Emily, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich da auch so sehr drauf, weil ich habe so viele Fragen mitgebracht in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und die erste aber, die ich gern von dir wissen würde, wenn du dich jetzt jemandem ganz neu vorstellst, wie beschreibst du dich selbst?
Ich finde das schon alleine super schwierig, weil ich hasse Vorstellen. Ich habe da immer in der Uni so schwitzige Hände bekommen, diesen Vorstellungsrunden, kennst du wahrscheinlich,
ja.
Ich finde die ganz schrecklich. Aber wenn ich es zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, ich bin Emily, ich bin 27, ich bin Münchnerin, bin jetzt vor einem Jahr wieder hergezogen. Ich habe davor in Berlin gewohnt und gearbeitet und ich habe Psychologie studiert, bin systemischer Coach, habe ein eigenes Unternehmen und versuche so ein bisschen als Content-Creatorin über ADHS und Endometriose aufzuklären und damit Frauen Mut zu machen.
Und genau über all diese Themen, die du genannt hast, und zwar wirklich alle, will ich heute auch gerne mit dir sprechen. Es gibt ja ganz viele Themen, die du auch behandelst bei dir auf deinem Instagram-Kanal, auf Emiluschka. Was ist denn aber so ein Thema, was dich jetzt aktuell heute am meisten beschäftigt?
Aktuell beschäftigt mich sehr doll das Thema Mikrobiom. Ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen auskennst, aber es geht ja im Endeffekt darum, dass unsere Psyche und unser Darm ganz eng zusammenarbeiten. Und ich habe durch die Endo auch immer wieder so Verdauungsprobleme und auch einfach so generell, das ist ja eine chronische Erkrankung, da hat man Entzündungen. Und dann habe ich so einen Mikrobiom-Test mal abgegeben. Fehler war, dass ich den während der Wiesn abgegeben habe und da kamen jetzt wirklich echt heftige Ergebnisse raus und es war so Alarm, Alarm, sie müssen alles ändern und deswegen kümmere ich mich gerade ein bisschen um Ernährung und ja Bewegung und lauter solche Sachen und das ist was, was mich heute tatsächlich sehr doll beschäftigt.
Ich finde das auch total spannend, also ich habe da nur so ein Laienwissen, aber ich fand es total spannend, weil ich habe tatsächlich neulich auch mal so Pillen genommen, also bitte nicht nachmachen zu Hause, aber ich teste auch mal so Nahrungsergänzungsmittel und denke mir so, ach ja, das klingt interessant, schauen wir mal, was das macht.
Voll.
Und da hatte ich auch so eine Nahrungsergänzungsmittel und ich habe den Effekt halt echt gemerkt, also weil man merkt ja auch, dass es, wie du sagst, so ein bisschen auch mit der Psyche zusammenhängt und man fühlt sich dann ja tatsächlich auch besser.
Voll.
Aber das heißt, du bist auch eine Wiesengängerin, höre ich das richtig heraus?
Komplett, ich bin richtig doller Wiesen-Fan. Ich bin dieses Jahr tatsächlich 10 Tage gewesen.
Wow.
Auch wegen der Arbeit, muss man sagen, aber es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Also ich hatte jetzt die letzten paar Jahre sehr doll mit dem Thema Angststörung zu kämpfen und das ist das erste Jahr, wo das weg ist durch die Therapie, wo ich unglaublich stolz drauf bin und deswegen konnte ich dieses Jahr Wiesn so richtig genießen, weil sonst ist das ja sehr laut und heiß und eng und so. Ja, und dann habe ich das ein bisschen ausgenutzt.
Wie hält man 10 Tage Wiesn aus?
Tatsächlich mit sau viel Ruhe danach. Also dadurch, dass es ja auch mein Job ist, war ja auch wirklich Wiesn, Schlafen, Essen, Wiesn. Also ich musste ja nicht noch wie andere dann noch zu meinem Job gehen in der Früh und konnte ausschlafen. Nahrungsergänzungsmittel, wie die du angesprochen hast, sind wirklich auch ein Thema. Mehr oder weniger auf die Ernährung versuchen zu achten und Bock haben. Ich glaube, sonst funktionieren 10 Tage Wiesn nicht.
Das glaube ich auch. Du hast gerade schon das Thema Angststörung auch jetzt angesprochen auf der Wiesn. Und ich finde das auch so toll, weil du über so viele Themen auch ganz offen sprichst, die halt viele auch gar nicht vielleicht ansprechen mögen. Nicht mal vielleicht im engsten Freundeskreis. Neben Angststörung ist ja auch so ein Thema ADHS etwas, was du ja auch viel besprichst auf deinem Kanal. Vielleicht mal für all diejenigen, die jetzt zuhören und mit dem Thema noch nicht so vertraut sind und ehrlicherweise gehöre ich auch dazu. Wie würdest du mir erklären, was ist denn ADHS genau? Wie genau muss ich mir das vorstellen und vor allem auch, wie äußert sich das auch im Alltag?
Ja, Also ich kann es mal so erklären, so finde ich es immer ganz ansprechend. Unsere Welt ist gemacht für Menschen mit einem neurotypischen Gehirn. Das bedeutet ein Gehirn, wie wir es in der Schule oder im Biounterricht beigebracht bekommen, aussieht. Und das bedeutet, dass wir ganz klare Abläufe haben, wie zum Beispiel 9-to-5-Job, wie unser Bus-Bahn-System ist, wie unsere Supermärkte aussehen und sowas. Und wenn man neurodivergent ist, was man mit ADHS ist, dann bedeutet das, dass das Gehirn ein bisschen anders gestrickt ist. Das heißt, man hat unterschiedliche Versorgungen in den Neurotransmittern, also zum Beispiel sowas wie Dopamin oder Serotonin, hast du bestimmt schon mal gehört, Glückshormone, Antrieb. Das ist bei uns anders verteilt. Und das kann zu Schwierigkeiten im Alltag führen, weil der eben ausgelegt ist für neurotypische Gehirne. Das heißt zum Beispiel, klassischer Fall von ADHS ist, ich stehe morgens auf, schon mal zu spät, weil ich habe vergessen, mir den Wecker zu stellen. Dann gehe ich ins Bad, vergesse währenddessen meinen Kaffee bei der Kaffeemaschine, fange an, mir die Zähne zu putzen, stelle währenddessen fest, dass der Kaffee in der Küche noch ist, hole mir den Kaffee auf dem Weg zur Küche, falle ich hin, weil ich irgendwie den Teppich übersehen habe. Und das sind jetzt so ganz kleine Beispiele, aber es geht einfach darum, dass manchmal das Gehirn ein bisschen schneller funktioniert als die Bewegung. Und deswegen kann man ein bisschen unvorsichtig sein, sich vielleicht auch manchmal verletzen. Dann gibt es noch dieses Thema Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass man einfach eine Problematik damit hat, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Man kann sich super gut konzentrieren, aber auch nur, wenn man es will oder wenn der Körper entscheidet, dass er das Thema gerade interessant genug findet. Und Hyperaktivität ist auch ein Thema mit in der ADHS. Das bedeutet, dass man entweder selber sehr hibbelig ist oder zum Beispiel oft die Position verändert von sich oder sehr viele Gedanken innerlich hat, aber auch zum Beispiel Fingernägel kauen oder so. Also gibt es wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Symptome davon. Und als letztes noch die Impulsivität. Das ist auch ein Thema. Man hat mit ADHS eine erschwerte Impulskontrolle. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel Impulskäufe tätigt oder sehr schnell sehr wütend werden kann. Emotionsregulation ist da auch ein Stichwort. Und ja, das ist alles nicht so einfach. Man kann auch damit sehr kreativ sein und es kann auch sehr viel Spaß machen. Aber es ist im ersten Moment vor allen Dingen für Frauen, würde ich jetzt auch mal sagen, sehr einschränkend, weil ganz lange wusste man nicht wirklich, wie ADHS sich bei Frauen äußert. Und deswegen wird das auch super lange oder wurde das sehr lange unerkannt geblieben bei Kindern. Und jetzt so langsam sind wir in der Aufklärung und es werden immer mehr Frauen diagnostiziert, auch in meinem Alter, und werden gehört, was super wichtig und super spannend ist.
Warum betrifft das ausgerechnet Frauen oder was sind da die Unterschiede?
Früher war es ja so ein bisschen so, also dadurch, dass ADHS eine sehr sichtbare Thematik ist, also man hat halt eben, sagen wir mal, dieses Hibbeln oder man lässt das runterfallen oder man träumt oder so. Das wird ja ganz oft Männern oder Jungs zugeschrieben, also dieses klassische Zappel-Philipp-Phänomen. Das ist ja immer so, wenn Jungs rumtollen als Kinder, ist ja so gar kein Problem. Und bei Mädels ist es schon noch so, dass wenn Frauen oder Kinder, die weiblich sind, sehr extrovertiert sind, dann kommt oft so, ach, du bist zu laut, sei mal nicht so schusselig, reiß dich mal zusammen, wieso quatschst du so viel? Und deswegen ist leider, oder sind viele dieser Character-Traits bei Männern sozial akzeptierter und bei Frauen nicht so. Und das hat halt super lange gedauert, bis man da mal auch in der Wissenschaft so ein bisschen einen Griff dafür bekommen hat und eine Sichtweise darauf, wie es eigentlich bei Frauen ist.
Das, was du jetzt vorhin beschrieben hast, so dieses, dass man vielleicht mal irgendwie Sachen vergisst und bestehen lässt, dass man Wecker vergisst zu stellen, Impulskäufe tätig, vielleicht auch mal impulsiv ist. Also bei vielen Sachen habe ich mir gedacht, so ja, ist mir auch schon mal passiert. Wann war für dich dann der Moment, dass du gesagt hast, ich glaube, ich muss das mal abklären lassen?
Mhm. Das ist genau der feine Grad bei dem Thema ADHS-Aufklärung auch, weil natürlich gibt es solche Momente, dass man mal schusselig ist oder so, und die hat ja jeder. Also das ist ganz menschlich. Gerade wenn wir viel Stress haben, dann vergessen wir auch mal was oder lassen Themen hinten runterfallen. Das Thema bei ADHS ist, dass es wirklich einen enorm im Alltag belastet und auch einschränkt. Also so, dass man, ich kann mal ein Beispiel geben für mich. Ich hatte meinen Instagram-Account gestartet vor, ich glaube, 4 Jahren oder so. Und ich hatte jedes Wochenende eine Existenzkrise und habe geweint, weil ich nicht zufrieden war mit meinem Content, mit der Performance. Die Selbstständigkeit hat mir mega Druck gemacht. Und ich wollte eigentlich jedes Wochenende alles umschmeißen, mein ganzes Leben eigentlich, und alles komplett von neu anfangen. Und das ist halt natürlich super belastend und auch nicht normal. Also wenn man merkt, dass man chronisch überreizt zum Beispiel auch ist, auch ein riesengroßes Thema, dass man sehr schlecht mit der Reizverarbeitung umgehen kann. Zum Beispiel, wenn es sehr laut ist oder sehr viele Menschen da sind oder so, dann kann das Gehirn das nicht so gut filtern. Und ich hatte tatsächlich während ich in Psychotherapie war mit 18, 19, kam bei mir so diese Themen Angst, Störung und Depression auf. Aber so richtig den Auslöser wusste man nicht und ich habe auch nicht so wirklich die Kriterien für diese einzelnen Krankheitsbilder erfüllt. Und nach dem Ursprung hat niemand so richtig gesucht. Und dadurch, dass ich dann Psychologie studiert habe, hatte ich dann einmal ADHS in der Uni und dachte mir so, oh, das könnte ich vielleicht haben. Das wurde mir damals dann aber recht schnell von meinem damaligen Partner ausgeredet, weil der meinte so, nee, das ist Quatsch, das ist alles, also du übertreibst. Er wusste es in dem Moment auch nicht besser, aber ich habe es halt dann wieder fallen lassen. Und dann bin ich tatsächlich durch Instagram auf die Creatorin Angelina Burger gestoßen, die das Buch Kirmes im Kopf geschrieben hat. Und das habe ich mir dann gekauft und habe es angefangen zu lesen und ich konnte es nicht mehr weglegen. Und ich war so, ich habe das erste Mal, hat sich angefühlt, als würde jemand mein Leben beschreiben. Und ich war richtig überfordert und irgendwie auch interessiert. Und dann gab es nur noch dieses Thema. Und dann habe ich mir einen Therapeuten gesucht, der ADHS-Diagnostik macht. Und dann wurde ich nach 5 bis 6 probatorischen Sitzungen und Diagnosen und Fragebögen und sowas, wurde ich dann diagnostiziert. Und das war ein Riesenbefreiungsschlag.
Jetzt ist es ja auch so, dass du nicht nur Content-Creatorin bist, sondern ja auch Unternehmerin. Mhm. Und das, was du jetzt beschreibst, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, dann den Alltag strukturiert zu bekommen, bewältigt zu bekommen, weil gerade als Unternehmerin, es kommen ja auch immer wieder Themen spontan auf. Also man kann ja auch, finde ich, die Woche schwer planen, weil es kommt ja auch immer wieder was Neues. Wie gehst du dann damit um? Also wie schaffst du das, beides unter einen Hut zu bekommen?
Das ist genau das, was du sagst, ist eigentlich das, was man bei ADHS so toll findet. Das ist immer was Neues. Das heißt, es ist eigentlich kein geregelter Alltag, sondern jeder Tag sieht ein bisschen anders aus. Also natürlich, man hat seine Kernthemen, aber es kann ja zum Beispiel heute sein, ich sitze hier heute bei dir und habe ein Gespräch mit dir oder morgen bin ich auf einem Event und das sind natürlich totale Dopamingeber, die man als ADHSer total spannend findet. Dennoch gehört ja zu einer Unternehmensstruktur auch dazu, dass man planen kann, dass man sich organisieren kann, da ist ja auch ganz viel Backoffice und sowas dabei. Und das sind wirklich Themen, die ich würde sagen, das sind die einfach sehr anstrengenden Themen in dem Job und die mir auch nicht leicht fallen, die aber ich gerne in Kauf nehme dafür, dass ich nicht Angestellte bin, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, weil ich ich habe ein bisschen in Büros gearbeitet und auch Praktika gemacht und so, habe gemerkt, dass mich das nicht so glücklich macht, weil ich da nicht so frei sein kann, wie ich will. Und wie ich das unter einen Hut bekomme, ist mit ganz vielen unterschiedlichen Tools und mit meiner Mitgründerin, die gleichzeitig meine Mama ist, weil die hat nämlich kein ADHS und die hat die ganzen Sachen im Hintergrund im Plan und zieht die richtigen Fäden, damit ich so ein bisschen rumspinnen kann. Und das ist ein super, super Team einfach.
Das heißt, Buchhaltung ist wahrscheinlich ein Thema, was nicht bei dir liegt.
Ja, oh Gott, also es ist so eine Mischung. Ich muss jetzt gerade aktuell Belege sortieren auch und solche Sachen und ich kriege da immer Nervenzusammenbrüche. Also das sind für mich die schlimmsten Tage. Und ich habe auch wirklich, also ich muss mich wirklich zur Struktur zwingen, was so Rechnungen und Quittungen und alles angeht. Aber ja, das ist, also da habe ich dann auch meine eigenen Helferlein und Möglichkeiten, wie ich das organisiert bekomme. Aber das ist wirklich, also um Gottes Willen, das ist absolut nicht mein Lieblingsthema.
Das ist auch mein absolutes Hassthema, muss ich sagen, Buchhaltung. Also ich bin auch diejenige, die dann immer so Bewertungsbelege so zerknüllt irgendwo reinsteckt und dann irgendwie, keine Ahnung, meistens am 9. des Monats da sitzt und wenn irgendwie so die Umsatzsteuererklärung abgegeben werden muss und dann schaut, wo habe ich noch was irgendwie, ja, in welcher Jackentasche, so kann ich das Teil nachvollziehen. Du hast gerade gesagt, deine Mutter ist auch deine Mitgründerin. Was ist das für ein Business, was ihr habt? Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was genau macht ihr denn?
Ja. Also unsere Agentur heißt Star Media GmbH und bei uns geht es darum, dass wir auf der einen Seite CreatorInnen, die Social Media machen, coachen und auch unter Vertrag haben. Das bedeutet, wir versuchen mit denen gemeinsam rauszufinden, was ihre Passionsthemen sind, wie sie sich da am besten darauf fokussieren können und wie sie eine umfassende Personal Brand aufbauen können. Da ist uns eben ganz wichtig, dass eben nicht nur dieser Teil von Nachrichten und Mails beantworten, Verhandlungen führen dabei ist, sondern auch dieser strategische Plan, so ein bisschen den Leuten einen höheren Sinn ihrer Arbeit zu geben, sag ich mal. Also wir arbeiten mit CreatorInnen zusammen, die immer ein wichtiges Thema für sie haben. Und da versuchen wir dann eine Personal Brand gemeinsam daraus zu entwickeln. Und ganz wichtig ist auch, wir haben einmal im Monat unsere Weekly oder unsere Mental Coachings, die ich durchführe, wo es auch wirklich um mentale Stärke geht und Resilienzaufbau und auch Strategieaufbau, weil das nicht zu vernachlässigen ist auf jeden Fall in dem Job. Und dieses Coaching bieten wir auch an für externe Personen. Also es können Personen oder Unternehmen sein, die ihr Social Media neu oder anders aufbauen wollen und die Expertenmeinung brauchen. Mhm. Und genau, das bieten wir auch an. Das sind so unsere zwei Steckenpferde.
Ich finde das mit dem Resilienzcoaching total spannend und auch total wichtig, weil wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, bei mir so als Unternehmerin, das, was ich so am meisten gemerkt habe, der Unterschied, wie man sich selbst verändert hat, dass das Thema Resilienz auf jeden Fall unter den Top 3, weil du musst eine Resilienz aufbauen, sonst gehst du, glaube ich, unter einfach in irgendeinem Business, was du machst. Deswegen finde ich das super, dass ihr das anbietet. Was genau macht ihr denn da?
Also das ist, also ich muss auch sagen, es ist ein super wichtiges Thema, weil solange der Geist nicht ausgeglichen ist oder nicht stark genug ist, ist es auch super schwierig im Business zu performen. Gerade in dem Job, der so wahnsinnig zahlengetrieben ist. Ich weiß manchmal gar nicht, ob man das als Außenstehender so wahrnimmt, aber wirklich bei Social Media geht es im Endeffekt, wenn es um Kooperation mit KundInnen geht, auf jeden Fall auch um die Personal Brand und das ist sehr, sehr wichtig. Aber genauso wichtig sind auch die Zahlen, also wie deine Performance ist. Und deswegen ist das sehr, sehr, sehr schwer unter einen Hut manchmal zu bekommen mental. Und wie wir das Coaching angehen, ist eigentlich so, dass es ist sehr bedarfsorientiert. Es kann sein, dass es zum Beispiel, weiß ich nicht, es gab einen negativen Kommentar oder jetzt mehrere und die Person kommt zu mir ins Coaching und erzählt mir davon, dass sie das belastet. Dann gehen wir, dadurch, dass ich auch Psychologie studiert habe und auch eine Zertifizierung zum systemischen Coach habe, kann ich mit den Personen dann ein bisschen tiefer gehen und gucken, okay, warum triggert das jetzt die Person? Woher kommt das? Dann kommen da auch sehr schnell so innere Glaubenssätze zum Beispiel bei rum, weil wenn man mit sich selber im Reinen ist und sich denkt, boah, mein Content ist geil und mein Post war super, dann denkt man sich so, okay, der Kommentar ist mir wurscht. Aber wenn man vielleicht ein paar Stellschrauben drehen müsste, um wirklich zufrieden mit sich selber zu sein, dann kommen oft diese Kommentare an einen ran. Und dann sage ich zum Beispiel, ja, okay, woher kommt das? Was sind deine Themen? Und dann dröseln wir die Themen auf und gucken, wie wir diese Themen aktiv verbessern können. Und da wenden wir dann psychologische Techniken an oder Techniken aus dem Coaching, die halt resilienzstärkend sind. Ja.
Ja, und ich finde auch gar nicht so, wenn man sozusagen zu sich selbst steht, sondern ich weiß noch, als ich angefangen habe, so auf Social Media auch aktiv zu sein und dann kamen so die ersten Hate-Kommentare auch, meistens von Männern.
Überraschung,
genau. Das hat mich schon echt getroffen und ich habe schon lange drüber nachgedacht. Und dann waren es dann teilweise Kommentare so zum Äußerlichen, teilweise aber auch zu Aussagen. Also alles Mögliche war dabei. Und ich habe mir am Anfang das echt zu Herzen genommen. Ich habe mich so geärgert darüber, dass ich darüber nachgedacht habe, weil das natürlich auch deine Zeit raubt. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich natürlich auch gelernt habe, viel besser damit umzugehen, das auch besser einzuordnen auch. Ist das jetzt irgendeine Kritik, die gerechtfertigt ist, womit ich mich wirklich auseinandersetzen muss? Oder ist es halt irgendwie einfach nur Hate? Von daher finde ich das auch total spannend und ich habe das Gefühl, eigentlich bräuchte das irgendwie jede Person, die auf Social Media unterwegs ist, weil du wirst früher oder später einfach mit Hate konfrontiert einfach.
Ja, ich habe da ein ganz schönes Zitat irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt und das ist sowas, was ich immer mit mir trage. Ist so, würdest du Kritik von jemandem annehmen, den du nicht nach Rat fragen würdest?
Mhm.
Nee. Würde man nicht. Also wenn eine random Person im Internet sagt, deine Haare sind heute scheiße, dann denke ich mir so, ja, die Person habe ich ja auch nicht gefragt, wie ich meine Haare machen soll. Also es ist was anderes, wenn es meine beste Freundin mir sagt. Dann nehme ich es mir mehr zu Herzen, weil die Person kennt mich und die weiß, was ich für ein Mensch bin. Und wenn die sagt, irgendwie aktuell habe ich das Gefühl, dir geht's nicht so gut, dann höre ich da auf jeden Fall mehr hin. Aber wenn das jemand Fremdes im Internet sagt, dann ist es halt einfach, dann darf man es nicht so ernst nehmen. Aber natürlich, das ist genau das schwierige Thema, was ich finde bei Social Media immer noch tricky ist. Du hast ja Leute hinterm Bildschirm, sei es die Creator, aber auch die Leute, die diese Kommentare schreiben. Und dadurch, dass man sich gegenseitig gar nicht sieht, habe ich ganz oft das Gefühl, dass diese Entmenschlichung da stattfindet und Leute sich halt einfach viel, viel leichter tun, Hate-Kommentare zu schreiben und manchmal vergessen, dass da wirklich jemand ist und der sich dann Gedanken macht. Und deswegen versuche ich da immer ein bisschen einen Abstand reinzubringen, was natürlich so und so gut funktioniert, wenn man sein Baby, sein Herzensthema nach außen trägt. Aber das sind so Themen, an denen wir arbeiten. Und das funktioniert Gott sei Dank ganz gut.
Mhm. Ja, das merke ich allein schon an der Tonalität manchmal. Auch von Menschen, die das, glaube ich, gar nicht so böse meinen. Aber wo ich mir auch denke, so, wo ist denn hier die Höflichkeit?
Ja.
Also manche Leute vergessen das einfach total und hauen da irgendwas raus, ohne dass sie dich irgendwie kennen. Und vergessen, da sitzt jemand und liest sich das halt durch. Also irgendwann muss das ja auch lesen. Und dann, das finde ich irgendwie auch krass. Also ich glaube, da bräuchte es irgendwie so ein Social Media Coaching für alle, die auf der Plattform unterwegs sind, aus diversen Gründen. Mal eine ganz andere Frage. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie ist denn das mit deiner Mutter zusammenzuarbeiten? Weil ich kann mir vorstellen, dass sich viele denken so, oh Gott, das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Wie arbeitet ihr da als Team?
Also das ist super witzig, weil das ist wirklich ein Thema, was ich öfter gefragt werde. Und für mich ist es so ein bisschen, klingt jetzt vielleicht weird, aber für mich ist es das Natürlichste der Welt eigentlich. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern haben ganz lange im gleichen Unternehmen zusammengearbeitet. Da war mein Vater der Chef und meine Mama war Angestellte. Und bei mir ging es in der Familie am Abendessentisch immer super viel um die Arbeit. Und da wurden wir von Anfang an mit reingeholt, in wie Unternehmertum eigentlich funktioniert. Und dann war ich selber, als ich angefangen habe, diese Social Media hauptberuflich zu machen, war ich noch in anderen Strukturen. Also ich hatte ein anderes Management und habe da mein eigenes Süppchen gekocht, weil ich nämlich auch gesagt habe, ich will niemals mit meinen Eltern arbeiten. Ich will auch nie in die Firma einsteigen. Ich wollte eigentlich Psychologin werden. Ich hatte ganz andere Pläne. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich meine Mama von Anfang an immer sehr viel um Rat gefragt habe bei den Themen, weil sie einfach sich super gut auskennt in der Medienbranche, auch ein gutes Businessverständnis hat, auch eine super extrovertierte, offene Person ist, die sehr kreativ arbeitet. Und deswegen hat es schon immer gut gepasst, wenn ich sie um Rat gefragt habe. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich irgendwie nicht so ganz happy bin in dem Management, ich würde gerne was Eigenes machen, war so ein bisschen die Frage, okay, wie machen wir das denn jetzt? Und dann meinte meine Mama immer so aus Spaß, ich könnte ja deine Assistentin sein. Und dann war ich so, Mama, ich habe überhaupt kein Geld, dich zu bezahlen. Also wie soll ich ein Assistent? Also ja, können wir irgendwann mal machen, aber aktuell kann ich nicht mal mich selber bezahlen. So, wie wollen wir das hinbekommen? Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass sie in dem Bereich super firm ist, was so Verhandlungen angeht. Mhm. Und mit Kunden zu sprechen hat immer super gut geklappt. Und dann dachte ich so, okay, dann testen wir jetzt mal, dass du mich managst, so für ein Jahr. Und wenn das gut läuft, dann können wir ja weiter gucken. Weil es gab dann schon Ideen von ein Business und ein eigenes Management. Und ich war so, nee, okay, stopp, wir machen das ganz langsam und schauen erstmal, ob das klappt. Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, die Arbeit läuft wirklich gut, weil sie kennt mich halt schon immer und sie weiß genau, wie ich ticke. Und sie kann auch mit diesen ADHS-Themen, die im Business auf jeden Fall präsent sind, super gut umgehen. Und sie weiß genau, wann jetzt sinnvoll ist, mit mir über ein Thema zu sprechen, wann nicht. Ich weiß genau, wie sie tickt, wie ihre... ja, was ihre Stärken und Schwächen sind. Und dann haben wir gesagt, also eigentlich geht's nicht besser. So, wir haben beide den gleichen Fokus, wir haben beide den gleichen Drive, wir versuchen's. Und seitdem war das die beste Entscheidung aller Zeiten. Ich bin richtig happy darüber.
Sehr cool.
Ja.
Vielleicht gibt's da ja auch mal so eine Doku wie bei den Kardashians. Das finde ich auch mal so sehr.
Ich wollte ihr eigentlich mal einen Pulli schenken, wo Marmager draufsteht, weil ich das so witzig finde. Weil sie ist so das Gegenteil von so einer ernsten Person, die kommt so rein und ich habe von ihr auch meinen kindischen Humor. Und wir sind halt beide so voll am Rumblödeln und das ist halt mega witzig, aber kann halt auch an den richtigen Stellen halt auch auf jeden Fall Businessfrau sein, so wie ich auch. Und das ist halt so eine angenehme Atmosphäre, weil man muss sich nicht verstellen und man kann immer ehrlich sein. Und ich habe mich noch nie gut verstellen können. Ich kann das nicht so gut, weil ich einfach gerne viel rede. Also es kommt erst kommt es aus dem Mund raus und dann kommt es im Hirn an meistens. Und das ist halt einfach so, wie ich auch arbeite. Und deswegen hat es halt auch immer super geklappt.
Ich weiß ja, wie es ist, wenn man ja auch so leidenschaftlich drin ist im Business-Thema und für das man auch brennt. Habt ihr dann noch andere Themen, über die ihr sprecht?
Ja und nein. Also wir haben den großen Vorteil, dass wir uns von Anfang an eine strikte Policy gesetzt haben, dass wir nicht mit der ganzen Familie übers Business reden, weil das ist genau das, was ich eigentlich eben auch vermeiden wollte, was mich als in der Kindheit so traumatisiert hat. Traumatisiert nicht, aber halt einfach genervt hat. Und meine Schwester zum Beispiel macht was ganz anderes und mein Papa macht auch was anderes. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir zu viert sind, wird auf jeden Fall nicht mehr darüber gesprochen. Und zu zweit ist es so, dass wir wirklich fest, also wir haben einen eigenen Chat auf WhatsApp, der fürs Business ist und unseren privaten. Und die werden auch nicht gemischt. Und wir haben auch Weeklies, wo wir über die Arbeit sprechen. Und wenn wir zusammen Mittag essen zum Beispiel, dann sagen wir, okay, jetzt ganz kurz zwei Business-Fragen und der Rest dann privat. Und dann machen wir Business und dann geht's ums Private. Und wenn dann einer switcht, sagen wir, nee, das machen wir später. Also wir versuchen das schon sehr strikt zu trennen, weil sonst geht auch diese Mutter-Tochter-Rolle halt dann irgendwann auch verloren, weil man kann ja nicht nur Geschäftspartner sein.
Mhm. Das finde ich total smart gelöst. Ich finde das total toll, dass du auch in einer Unternehmerfamilie groß geworden bist. Bei mir war es nämlich so, ich muss das alles von null quasi lernen. Also wie baue ich mir das auf? Welche Struktur und so weiter? Buchhaltung, wen brauche ich da? Deswegen finde ich das toll, wenn man mit sowas aufwächst. Was würdest du denn sagen, was waren so die wichtigsten Learnings, die du schon früh gelernt und mitgenommen hast, die du halt bei deinen Eltern am Esstisch einfach mitgehört hast?
Ja. Das ist eine super schwierige Frage. Also nicht schwierig, sondern super interessant, weil da sind echt ein paar Sachen dabei. Das erste ist das Learning, ich arbeite nicht am Wochenende, außer es muss sein, weil ich bin damit aufgewachsen, dass am Wochenende immer gearbeitet wurde, bis auf Samstag, aber sonst, Sonntag war schon wieder und Freitag war auch noch ganz lange und das wollte ich nicht. Weil außer es sind wirklich Ausnahmefälle, da mache ich natürlich frei für, weil ich kann ja auch nicht meinen Kunden sagen, nö, geht nicht. Aber wir versuchen wirklich alles so zu planen, dass ich wirklich ein Wochenende habe, weil für mich dieses Thema psychische Gesundheit extrem wichtig ist und meine Energie auch begrenzt ist durch diese chronischen Erkrankungen. Ich kann nicht die ganze Zeit nur reinhasseln. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Wochenende auf jeden Fall frei. Genauso wie eine strikte Uhrzeitenkultur, was die Arbeit angeht. Also ich arbeite wirklich aktiv von 9 to 5 und versuche, also es gibt noch Events oder sowas, aber das ist mir echt wichtig und versuche diese Zeit noch einzuhalten und werde auch nicht abends nochmal irgendwas schreiben oder noch irgendwas ändern in dem Kontakt mit meiner Mom, sage ich jetzt mal privat. Also ganz alleine für mich sitze ich auch noch auf dem Sofa und beantworte DMs, aber so in dieser Kommunikation versuche ich das wirklich in dieser Zeit zu halten. Und die andere Sache ist auch, dass man sich wirklich gut angucken muss, mit wem man arbeitet. Also sei es mit KundInnen oder auch mit Angestellten. Das ist einfach enorm wichtig, dass man auf die Leute zählen kann und dass man mit einem guten Gefühl Jobs macht. Also ich habe noch nie ist bestimmt übertrieben, aber ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, bei den Kooperationen, die ich auswähle, Leute zu finden, mit denen es auch wirklich matcht. Und auch die Ansprechpartnerin zu haben, die cool sind, weil es gibt nichts Schlimmeres als vielleicht eine coole Brand und auch ein cooles Konzept, aber eine absolute Katastrophenkommunikation. Das macht keinem Spaß. Und solange wir das können, versuchen wir echt gewählt mit Leuten immer zusammenzuarbeiten, die irgendwie Spaß machen. So. Und dann fühlt es sich auch einfach lustiger an, wenn man in einen guten Call reingeht und mit den Leuten irgendwie cool ist und nicht denkt, oh Gott, hier friert alles zu, ich will gar nicht mit dem Kunden reden. Mein Ziel ist es nicht, mit Bauchschmerzen in meinen Kalender zu gucken. Und das habe ich jetzt seit über 1,5 Jahren geschafft und das ist für mich das größte Glück überhaupt.
Mhm. Ja, und es ist auch, glaube ich, schön, wenn man auch sagen kann, ich suche es mir halt eben aus. Und ich kann auch sagen, nee, den Job will ich jetzt auch gar nicht annehmen. Du hast auch gesagt, dass deine Mutter auch gut im Verhandeln ist. Hattest du dann das Gefühl, dass du manchmal aufgrund deines Alters auch nicht ernst genommen wirst? Gab es das schon mal?
Tatsächlich wegen dem Alter gar nicht. Ich bin auch richtig gute Verhandlerin. Ich war am Anfang auch so richtig so, da hätten wir noch mehr rausholen können und bla bla. Und sie so, nein, dann verkraulen wir uns die Leute. Ich so, nee, mach das. Also das war am Anfang schon so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir echt hart bleiben, weil, kennst du ja, Verhandlungen sind immer tricky und da muss man echt gucken, dass man niemanden vor den Kopf schießt und so weiter. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Das ist auch ADHS.
Aber nach so langer Zeit das erste Mal, ist da schon mal ganz gut.
Ja, das stimmt. Ob die Leute mich ernst nehmen, hast du gefragt. Genau, there we go. Ja, die haben mich ernst genommen. Was aber für mich oder was psychologisch einfach ein Thema ist, ist, du bist immer in der schwächeren Verhandlung, wenn du für deine eigenen Werte einstehst und nicht für die Werte von jemand Dritten. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich bin das und das wert, weil das und das, dann ist es bei Kunden manchmal nicht so angesehen, wie wenn man eine dritte Person hat, die für einen verhandelt. Weil dann ist da so ein Puffer. Der Kunde kann auch ein bisschen, es können beide Seiten so ein bisschen aktiver in die Verhandlung gehen und man muss dann nicht aufpassen, irgendwelche Beziehungen zu zerstören, weil man ja redet nicht direkt mit dem Creator. Und ich muss auch sagen, dass ganz viele CreatorInnen das nicht können, nicht wollen und dann auch sehr schnell persönlich angegriffen sind, wenn eine Firma einen nicht für diesen und diesen Preis buchen will. Und das habe ich zum Glück sehr früh schon aus einer Business-Perspektive gesehen, weil ich aus der anderen Seite komme. Also ich komme von Kundenseite. Ich habe schon mit Influencerinnen verhandelt und auch schon PR-Events organisiert. So, ich weiß, wie die Budgets verteilt sind. Aber ich habe dann auch für mich irgendwann gemerkt, ich habe einfach keine Lust, die ganze Zeit vor den Mails zu sitzen, weil ich möchte kreativ arbeiten und mein Job ist sehr kreativ. Und wenn ich die Hälfte des Tages damit verbringe, mit Kunden drum zu diskutieren, wo ich jetzt wie den Hashtag setzen soll, dann macht es einfach keinen Spaß mehr.
Mit 27 bist du ja schon auch sehr jung, also eine sehr junge Unternehmerin. Wie kam denn bei dir auch oder wann kam bei dir so der Gedanke, dass du jetzt eben aus dem Angestelltenverhältnis, in dem du ja am Anfang warst, dann doch jetzt switchen willst? Weil ich meine, da gehört ja trotzdem auch sehr viel Mut zu. Also auch wenn du sagst, du wolltest es nie machen und du wolltest immer selbstständig sein, man braucht ja doch recht viel Mut, Startkapital und so weiter, um zu starten. Wie waren da bei dir die Anfänge?
Ja, also ich habe noch nie einen richtigen Job nach der Uni gehabt im Angestelltenverhältnis, sondern immer so Werkstudentenjobs, also im Café gejobbt, in der Uni gejobbt, im Studentenbüro und solche Sachen. Und das waren aber teilweise auch sehr starre Jobs, also da war auch nur vorm Laptop sitzen und solche Sachen machen. Also dieses Instagram-Thema habe ich schon immer nebenher laufen lassen. Es hat mir auch schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, Fotos und Videos zu machen. Und auch bevor Instagram war das einfach mein liebstes Hobby überhaupt. Und Schneiden und alles, fand ich alles sehr, sehr toll. Und dann habe ich eine Zeit lang überlegt, okay, was kann ich denn für ein Studium machen? Also ich hatte überlegt, soll ich Film, Regie, Schauspiel? Das waren einfach so ganz viele Themen. Und ich wusste schon immer, ich bin super kreativ. Und eigentlich ist die Kreativität mein Steckenpferd. Und dann habe ich irgendwie durch die Zeit nach dem Abi so ganz viel Interesse an Psychologie entwickelt, hatte ich davor auch schon, aber da ist es nochmal stärker geworden und dann wollte ich mit psychisch kranken Straffälligen arbeiten und das war eigentlich mein großer Wunsch, in die Forensik zu gehen und dann dachte ich mir, okay, dann versuche ich das und dann haben meine Eltern mir ermöglicht, in Amsterdam Psychologie zu studieren, weil ich nämlich kein 1-0er Abi hatte und das überhaupt nicht sonst möglich gewesen wäre und dann habe ich das angefangen und habe da gemerkt, dass es mir unfassbar viel Spaß macht, aber dass es für mich psychisch schon sehr anstrengend ist, mit Menschen tagtäglich in Austausch zu gehen, die schwer erkrankt sind. Und dann dachte ich mir so, okay, was kann ich denn anders machen oder wie kann ich trotzdem noch in dem Bereich bleiben, aber irgendwie so mein eigenes Ding draus machen? Ich habe dann auch gar keinen Bock auf diese ganzen staatlichen Strukturen und so gehabt, als ich dann gesehen habe, wie das ist, wenn man im Gefängnis, im KMV, das ist so ein Unterbereich, wo man mit psychisch kranken Straffälligen arbeitet, da habe ich Praktikum gemacht. Da gibt es ja auch ganz viele Regularien als Psychotherapeutin, da kannst du dich gar nicht so frei ausleben, wie du möchtest. Und dann dachte ich mir, okay, wie mache ich das anders? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich in die Prävention und schaue, dass ich auf Social Media mein Following nutze, um über Psychologie aufzuklären. Und so bin ich dann da so ein bisschen reingerutscht und dann habe ich da meine ersten Jobs bekommen und habe gemerkt, ah ja, das klappt ja super und das finden Leute interessant. Und das erste Richtige, wo ich wusste, okay, ich will es hauptberuflich machen, ist, als ich dann so Nachrichten bekommen habe wie, du hilfst mir enorm, ich habe durch dich jetzt einen Therapieplatz gefunden oder ich habe durch dich meine Endodiagnose gefunden, bin ich drauf gekommen. Und das hat mich sehr berührt. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann auch Menschen auf diesem Wege inspirieren und muss nicht in eine Praxis gehen. Und so ging dann für mich dieser Transfer eigentlich relativ fließend, dass ich gesagt habe, okay, Selbstständigkeit ist das, auf was ich Bock habe.
Mhm. Das hast du gerade gesagt schon, dass du auch gutes Feedback bekommen hast zu dem Thema, weil es gibt ja auch wenige Informationen da draußen darüber, also sei es ADHS oder Endometriose. Wie schaffst du es, dass du auch so offen darüber sprichst? Also ist es für dich überhaupt eine Überwindung, darüber zu sprechen oder ist es mittlerweile, fühlt sich das ganz natürlich an?
Das ist eine super spannende Frage, weil es ist an sich etwas, was bei mir ganz natürlich kommt. Also jetzt, heute, ich kann da schon lange drüber reden. Ich rede auch mit irgendwelchen fremden Leuten drüber. Auf jeder Hausparty quatsche ich mit irgendeinem Typen und der weiß dann danach, was Endometriose ist. So, das ist mir einfach irgendwie so ein Herzensthema. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe damit, ich habe die Leute sehr nah bei meiner Endometriose-Diagnose mitgenommen. Das war nämlich eine OP, die ich dafür machen musste. Und ich habe das tatsächlich quasi live mitgeschnitten in den Stories, in den Posts, habe gesagt, okay, wir müssen rausfinden, was da ist. Jetzt bin ich im Krankenhaus. Okay, ich habe die Diagnose bekommen. Und da wurde ich zugeflutet mit Informationen von Betroffenen, die meinten, okay, ab jetzt musst du das machen. Du brauchst eine Reha, du brauchst die und die Pille. Und da lag ich dann im Bett 2-3 Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam und habe nur geheult, weil es einfach zu viel Information war und einfach ein Overload an Infos. Und da dachte ich mir so, shit, jetzt habe ich das so nah und so direkt geteilt. Das war vielleicht ein bisschen zu doll. Und dann, als ich die ADHS-Diagnose bekommen habe, das war ungefähr ein Jahr, glaube ich, oder ein Dreivierteljahr nach der Endo-OP, habe ich es anders gemacht. Da habe ich erstmal die Diagnose für mich sacken lassen und habe mir da so ein paar Wochen gegeben, um das Thema zu verarbeiten und habe es dann erst gepostet, weil ich einfach gemerkt habe, dass solange ich das Thema noch nicht ganz für mich verarbeitet habe oder zumindest noch nicht angefangen habe, damit es zu verarbeiten, bin ich noch zu sensibel, um diese Themen nach außen zu tragen. Aber inzwischen ist es so, dass ich es halt echt mit einem Schritt zurück betrachten kann und über diese Themen sprechen kann, weil sie einfach mir so wichtig sind und da jetzt auch losgelöst von meiner Person arbeite. Also Ich nehme das nicht persönlich, wenn jemand sagt, ADHS gibt es doch gar nicht. Dann tut es mir eher leid für die Person, dass sie da ja nicht so gebildet ist in dem Bereich und vielleicht noch sich ein paar Sachen angucken sollte.
Wie war das jetzt bei der Endometriose bei dir? Also wusstest du auch, vor der OP, was das ist, was da gegebenenfalls auf dich zukommt, weil das Thema ist ja mittlerweile so ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber man weiß ja immer noch sehr, 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 sehr wenig darüber.
Nicht wirklich. Also ich habe die ganze Zeit schon Themen mit diesem Thema Frauengesundheit gehabt. Also Verhütung war immer ein Problem für mich. Pille, dann der Ring, alles nicht vertragen, Depression, Haarausfall, Blähbauch. Es war wirklich von bis dabei. Und ich hatte irgendwann echt die Schnauze voll und ich hatte so dolle Schmerzen und ich wusste echt nicht warum. Und ich habe alles gemacht und dann irgendwann mein Frauenarzt gesagt, ja, vielleicht könnte das Endometriose sein. Und dann war ich so, okay, und wie finde ich das raus? Was ist das überhaupt? Und der so, ja, da gibt's eine Bauchspiegelung, da müssen Sie ins Krankenhaus und da gibt's einen super Arzt und dann kann er mich da überweisen. Und dann, ich bin da total blauäugig reingegangen. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, ich hatte in der Zeit, glaube ich, auch viel Stress. Dachte mir so, okay, mache ich da einen Termin, passt, in 2 Monaten ist dann halt eine OP, wird schon okay sein. Und dann habe ich mich so eine Woche davor irgendwie erst so mit diesem Thema richtig auseinandergesetzt. Und dann ging es echt los mit diesen ganzen Infos so, okay, das kann potenziell vielleicht Probleme bei der Schwangerschaft bedeuten mal. Daher könnten meine Schmerzen kommen. Aber, und das war für mich ein Riesenpunkt und das ist auch echt ein Punkt, den ich bei meinen FollowerInnen super krass mitbekomme, man gaslightet sich sehr doll selber, weil man so lange von Ärztinnen seine Schmerzen abgesprochen bekommen hat. Also bei Endometriose hat man sehr starke Unterleibskrämpfe. Also es kann sein, das Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe, was außerhalb von der Gebärmutter wuchert und im Zyklus mitblutet und dann halt wirklich dolle Schmerzen verursacht. Und ich dachte mir immer so, ja, die Schmerzen sind doch normal, also jeder hat doch solche Schmerzen. Klar, ich bin in der Schule öfter zu Hause geblieben als andere wegen meinen Schmerzen, aber vielleicht ist es bei mir einfach nur irgendwie besonders stark, so, die Blutung. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe und mir dann diese Fotos gezeigt wurden von der OP, wo man diese ganzen kleinen stichnadelköpfigen dunklen Punkte sieht, die da bluten in deinem Körper, dann bist du so, aha, ja, ich habe es mir ja gar nicht eingebildet, es ist ja wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Und dann kam erst dieses ganze Thema mit den ganzen Infos. Also ich glaube, ich habe das einfach so lange verdrängt, weil ich Angst hatte davor, dass ich aufwache und die sagen, ja, wir haben sie komplett umsonst aufgemacht. Also sie haben da gar nichts und das ist genauso, wie sie dachten und die Ärztinnen auch immer gesagt haben, sie haben sich das nur eingebildet, so mäßig. Deswegen habe ich das sehr verdrängt.
Ja, und ich finde auch, wie du sagst, man denkt auch immer so, naja, es ist ja normal, man hat halt Schmerzen, dann hat man ein bisschen Krämpfe und so weiter. Und bei mir war es so, mir ging es so ein bisschen ähnlich mit meiner Endometriose wie bei dir mit dem ADHS. Ich habe so die ersten Artikel darüber gelesen und habe mir gedacht, so, oh, das kommt mir jetzt irgendwie so sehr bekannt vor. Aber dann habe ich mir auch gedacht, dieses Thema sich selbst gaslighten, nee, das ist ja oft so, dass man irgendwas liest über, keine Ahnung, Gehirntumor und sich denkt, ah, die Symptome habe ich ja auch. Und dann habe ich es wegignoriert. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das klingt zu sehr nach mir. Und meine Frauenärztin hat auch gesagt, so, nee, das ist schon alles gut. Und das ist halt manchmal so, bis ich dann auch operiert werden musste. Und bei mir sollte diese OP, ich glaube, 40 Minuten dauern. Und es ging über 2 Stunden, weil die dann festgestellt haben, dass wirklich diese Herde überall waren, also bis ans Zwerchfell hoch. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir danach auch wesentlich besser ging. Aber ich finde auch, dass es schon etwas ist, was einen auch beeinträchtigt. Und hast du da irgendwelche Strategien, die du nutzt? Weil jetzt hast du erzählt eben vom Thema ADHS ganz viel, auch dass du bezüglich deiner Panikstörung oder Angststörung auch in Therapie warst, das Thema Endometriose. Das sind ja Dinge, also eins davon, glaube ich, reicht ja schon, um zu sagen, es ist echt
anstrengend. Eigentlich hätte ich gern gar keins.
Und jetzt, ja, hast du irgendwie da sozusagen den Jackpot gegriffen und trotzdem bist du eine erfolgreiche Unternehmerin und Creatorin. Mhm. Wie machst du das?
Ist eine gute Frage. Ich weiß es manchmal selber nicht so genau. Ich glaube, dass die auf jeden Fall, also man kann das nicht wirklich trennen, weil ich rede ja darüber offen und das sind ja Themen, die mich so beschäftigen und die mich auch so wütend machen, auch politisch und so, das macht mich alles einfach ganz doll wütend. Das heißt, es ist auch ein ganz großer Teil, ist so dieser Wille nach Gerechtigkeit, der auch ein riesen ADHS-Ding ist. Ich glaube, der treibt mich auch tagtäglich an. Und auch diese Wut, dass man da noch nicht so viel drüber weiß. Und ich war schon immer so eine kleine, ich habe früher meine Eltern immer gefragt, und woher weißt du das? Und warum weißt du das? Und wo steht das? Und so ist eigentlich mein Gehirn gestrickt. Und solange ich keine Antworten auf die Fragen habe, mache ich mich dafür auf jeden Fall stark. So, deswegen, so kriege ich das von dem Willen hin. Aber von dem Körperlichen ist es wirklich nicht so leicht. Ich habe zum Beispiel ich weiß ungefähr, wann ich meine Tage bekomme. Und in dieser Woche versuche ich mir eigentlich immer so zu legen, dass da nichts ist oder nicht wirklich viel ist an Events, wo ich hingehen muss, weil ich weiß, das sind die Schmerzen relativ stark, also die ersten 2-3 Tage und eigentlich die 4-5 Tage vor dem ersten Zyklustag. Die sind meistens so ein Fenster, das ist ja eigentlich fast eine Woche, die ist nicht so gut. Und da muss ich mich schon ganz schön quälen, weil da habe ich echt dolle Unterleibsschmerzen und da gibt es manchmal Tage, wo ich auch einfach nur im Bett liegen muss. Bei mir ist es nach der OP auch besser geworden wie bei dir, aber trotzdem sind die Schmerzen noch da. Bei Endo sind es ja aber auch zyklusunabhängige Schmerzen, was es manchmal ein bisschen schwierig macht, damit zu planen. Da versuche ich so ein bisschen auszugleichen durch eben dieses strikte nach 17 Uhr eigentlich nicht mehr arbeiten, auf Bewegung achten, gesunde Ernährung achten, soziale Batterien aufladen, Freunde sehen, das hilft auch wirklich doll. Und bei dem Thema Endo ist es auch einfach so, oder generell ist es so, dass, das meine ich mit dem, dass ich so happy bin, mit meiner Mama zu arbeiten. Die weiß nämlich genau, okay, ich habe am Samstag ein wichtiges Event. Und dann, oder sagen wir Montag, dann wird der Dienstag erstmal bis 14 Uhr wird da nichts geplant, weil ich bin den ganzen Abend am Reden, am Arbeiten, am Machen, am Tun. Wir haben keine Ahnung, ob ich das Essen vertrage, was dort vor Ort serviert ist. Wir haben keine Ahnung, wie voll oder leer meine soziale Batterie danach ist. Wir hauen mir erstmal einen Blocker rein und so versuchen wir diese Tage zu strukturieren, um da quasi krankheitsfreundlich zu arbeiten. Deswegen, das verlangt enorm viel Kapazitäten auch von meiner Mama oder von meiner Managerin, wo ich ihr ganz doll dankbar für bin. Aber anders könnte ich sonst nicht machen. Weil ich habe das gemerkt in der Vergangenheit, wenn man regelmäßig über seine Grenzen drüber geht und immer weiter pusht, dann wird's noch schlimmer. Und dann hat man so richtige Downtimes und dann kommst du erstmal gar nicht wieder zurück ins Business und das macht halt auch keinen Sinn.
Mhm. Das ist ja auch so krass, dass es auch gar nicht in der Arbeitswelt irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass das irgendwie berücksichtigt wird. Also sei es, dass man irgendwie mehr Krankheitstage hat, vielleicht durch Menstruationsschmerzen oder eben, dass man auch sagen kann, wenn man angestellt ist, ich muss jetzt hier mir den Vormittag einfach mal frei nehmen, dafür kann ich vielleicht am Abend was machen oder so. Das sind wir noch in sehr patriarchalen Strukturen, wenn man ja so möchte. Du hast auch gerade gesagt, du hast so einen starken Gerechtigkeitssinn und eine starke Stimme. Wie hast du deine eigene Stimme gefunden?
Meine Stimme wurde mir von klein auf eigentlich rein in meine Wiege gelegt, weil ich zwei sehr starke Eltern habe und immer so erzogen worden bin, dass ich so sein kann, wie ich bin. So, und das ist wirklich was super Schönes, weil dieses wirbelwindige Verhalten und ich habe wirklich 1000 Hobbys machen dürfen und so und durfte alles mal ausprobieren. Und wenn ich da keine Lust drauf hatte, dann gab es okay noch so ein paar Versuche von meinen Eltern. Aber wenn die auch gemerkt haben, die hat da keinen Bock mehr drauf, dann haben die auch mir zugehört. Und ich habe schon immer als Kind wahnsinnig viel gequatscht. Also ich bin auf die Welt gekommen gefühlt und habe schon mit 4 konnte ich schon lesen. Also es war so komplett absurd. Und meine Eltern haben einfach sich gemerkt oder haben gesagt, okay, die ist einfach ein Kind, was sehr viel Mitteilungsbedürfnis hat. Und dann lassen wir die einfach. So, und das war schon immer so, dass das von meinen Eltern total empowered wurde eigentlich. Ich habe es dann später gemerkt, zum Beispiel auch in Beziehungen, Partnerschaften oder sowas, wo das dann teilweise runtergedrückt wurde, wo es dann war so, okay, du bist jetzt zu laut oder schrei mal nicht so oder wieso redest du so viel oder wieso machst du Social Media? Und da hatte ich das große Glück, dass ich da immer einen starken sozialen Rücken hatte und auch meine eigene Intuition, die mir irgendwann gesagt haben, so, nee, ich kann nichts dafür, dass sich eine andere Person durch mich vielleicht bedroht oder eingeschränkt fühlt, weil ich mein Ding durchziehe. Es ist wirklich ein echt enorm schwieriges Thema, auch so jung Unternehmerin zu sein und Leute in dem Alter zu daten, die das noch nicht machen. Gibt's auch sehr viele Männer, die sich dadurch sehr eingeschränkt fühlen oder bedroht. Und dann ist die Person halt einfach nicht für mich. Und dann bin ich halt, also da muss ich mir halt jemanden Stärkeren suchen, so an meiner Seite, der das mitziehen kann. Und seit ich das so für mich festgestellt habe, läuft es eigentlich richtig gut im Alltag. Also dann macht es irgendwie auch mehr Spaß. Und es ist auch total schön, so offen und laut und lustig sein zu können, weil so macht das Leben für mich einfach mehr Spaß. Mhm. Weiß ich. Ja.
Mhm. Ich finde, das ist nicht mal eine Altersgeschichte, dass Männer sich von starken Frauen eingeschränkt fühlen oder Angst auch vor starken Frauen haben. Tatsächlich, egal mit welcher Frau ich spreche, die irgendwie, die erfolgreich ist, die ein eigenes Unternehmen hat und so, berichten tatsächlich sehr viele darüber, dass es ihnen auch schwerfällt zu daten, weil Männer sich einfach so schnell eingeschüchtert fühlen und das halt auch nicht möchten, dass die Frau erfolgreicher ist. Wann hast du das so das erste Mal gemerkt, dass es da tatsächlich, dass es dann vielleicht gar nicht so einfach ist im Dating-Life?
Ja, das habe ich gemerkt, als ich mit Social Media angefangen habe, meinen ersten Job zu bekommen. Und damals war ich super glücklich und total außer Häuschen und war so, oh mein Gott, guck mal, die und die Brand hat mich angefragt, das ist ja unglaublich. Und die Reaktion war, ach krass, dass die sich jetzt schon auf Influencer-Marketing runterlassen, ist ja schon heftig. So, und da war ich so, Entschuldigung, und davor immer so, ja, ich finde es total cool, was du machst und ich unterstütze dich. Und dann aber sobald es ums Geld ging, war es dann nicht mehr so witzig. Und da habe ich dann gemerkt, okay, man muss aufpassen, wem man was erzählt, auch wie viel man verdient. Super schade eigentlich, weil ich bin für eine offene Kultur und bin vor allen Dingen auch im Creator-Kreis sind wir sehr transparent miteinander mit ein paar Freundinnen, um eben zu gucken, okay, stimmen unsere Preise, damit wir uns hier nicht gegenseitig dumpen oder so. Aber was das Dating betrifft, da habe ich relativ früh gemerkt, so, nee, also da muss ich ganz genau drauf achten, wem ich was erzähle und auch ein bisschen drauf gucken, wie Leute damit umgehen, weil es gibt ja manche Leute, die zum Beispiel die Öffentlichkeit super spannend finden und wo man merkt, okay, die finden es interessant. Dann gibt es welche, da merkst du, ah, die wollen eigentlich selber auch sowas machen. Die wollen eigentlich nur Infos abgreifen. Und dann gibt es welche, die es ganz schrecklich finden und das so ein bisschen kaschieren. So, und das ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden. Und ich hatte da auch echt schon meine Themen mit. Aber habe inzwischen einfach, also ich gehe total transparent damit um, was ich mache. Ich würde es jetzt nicht in ein Hinge-Profil reinschreiben oder ein Bumble-Profil, aber wenn ich jemanden kennenlerne, dann erzähle ich der Person, was ich mache und dann sieht man ja recht schnell, wie eine Person reagiert. Und wenn jemand mit Interesse reagiert und sagt, oh, was ist denn eigentlich Endometriose und wie hängt das zusammen, dann merke ich schon so, ah ja, das könnte schon guter sein. So versuche ich dann damit ein bisschen umzugehen. Ja,
spannend. Also ich finde es auch cool, dass du dich auch mit anderen austauschst, weil ich finde gerade, wir Frauen auch müssen uns darüber auch austauschen, was man verdient, was man auch für einzelne Jobs bekommt, weil ich glaube, nur so kommen wir auch weiter. Hattest du dann auch schon das Erlebnis, dass du auf einem Date warst und festgestellt hast, dass es ein finanzielles Ungleichgewicht gibt und das zum Problem wurde?
Auf einem Date nicht, in Beziehungen schon. Das habe ich dann aber immer relativ schnell versucht, in den Griff zu bekommen. Also ich finde, es ist komplett fair, dass wenn die Person, die mehr verdient, auch mehr zahlt. So, das war für mich von Anfang an ein Thema, was für mich voll in Ordnung war. Da muss man manchmal ein bisschen gucken. Da sind manche männlichen Egos ein bisschen angegriffen dann oder wollen das nicht. Aber in der Regel, finde ich, ist es total fair, dass man sagt, ey, so wir teilen das anteilig, zum Beispiel sagen wir jetzt mal eine Miete, schauen wir, jeder gibt den Prozentsatz rein, den er verdient und den er halt auch leisten kann. Und trotzdem finde ich es auch wichtig, so Dates zu planen und da dann auch zu sagen, okay, ich plane ein Date, das möchte ich auch gerne bezahlen, die andere Person plant ein Date, die soll dann das Date bezahlen. Also da versuche ich immer sehr darauf zu achten, aber natürlich kann das zu Ungleichgewichten führen. Ich finde es einfach nur wichtig, dass man sich gegenseitig in seinem Lebenstraum unterstützt. Und jetzt mal hart gesagt, so, man weiß ja auch nicht, wie lange mein Job gut funktioniert. Man weiß ja auch nicht, wann die andere Person mehr Geld verdient. Es ist doch schön, den Moment so zu leben, wie es geht. Und die Person dann zum Beispiel mit auf coole Events mitzunehmen oder auf irgendwelche Reisen mitzunehmen. Vielleicht macht die das dann auch irgendwann. Also man weiß es ja nicht. Und ich finde auch, dass Geld so ein, ja, ich finde, das ist so ein Faktor in der Beziehung, den kann man auch gut auf die Seite packen und auch gucken, okay, es gibt ja noch ganz viele andere Punkte, wo man Invest reinbringt, durch Aufmerksamkeit, Sachen planen, Liebe zeigen, sich für die andere Person interessieren. Also das ist mir alles so viel wichtiger, als was eine Person verdient. So, weil du kannst noch so reich sein, wenn du ein Arschloch bist du ein Arschloch. Also weißt du, wie ich meine? So, deswegen ist das echt ein Punkt, wo ich sage, da kann man ganz gut miteinander arbeiten. Und geteilte Konten fand ich auch eine super Sache früher. Ja. Das hat mir auch immer geholfen, in so einer richtigen Partnerschaft mit Wohnung und gemeinsamen Kosten und so.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich wohne mit meinem Partner zusammen, wir sind seit 13 Jahren zusammen. Ich glaube, wir wohnen seit 6 Jahren zusammen oder seit 7 Jahren. Irgendwann vergisst man ja auch so ein bisschen die Jahre zu zählen. Und wir haben auch getrennte Konten und wir teilen uns das halt auch alles und das funktioniert auch einwandfrei, weil wir halt auch ähnlich gleich verdienen. Und genau wie du sagst, es ist auch so wichtig, so diese Unterstützung zu haben, weil ich sage auch ganz oft, wenn mein Partner nicht wäre, ich wäre schon 10-mal verhungert, mindestens, wirklich. Also ich wäre total verwahrlost, auch in manchen stressigen Phasen, ja, wenn einfach sagt, hier ist dein Essen, so, jetzt ab unter die Dusche und wenn du halt so voll irgendwie aufstehst und gleich Laptop und keine Ahnung, da gab es schon echt krasse Phasen einfach, wo ich einfach wusste, okay, aber irgendwie das Leben, das funktioniert, weil da muss ich gerade nicht drüber nachdenken. Das macht jemand. Thema Finanzen auch. Was mich interessieren würde, weil ich diese Frage mal selbst bekommen habe und ich konnte sie nicht beantworten. Und zwar, wie planst du trotz ADHS oder mit ADHS deine Finanzen? Das hat mir mal jemand aus meiner Community hat mir mal jemand diese Frage geschickt und ich wusste es einfach nicht, weil ich nicht wusste, was ist denn ADHS? Was ist denn das Problem? Deswegen mal die Frage an dich, würde ich gerne mal direkt weitergeben. Welche Tipps hast du zum Thema Finanzplanung mit ADHS?
Ja, also ich muss ganz transparent sagen, das ist dieses Jahr das erste Mal, dass ich sage, ich habe meine Finanzen wirklich im Griff, wo ich sehr stolz drauf bin, weil das ist so ein leidiges Thema mit ADHS, weil man möchte Zahlen nicht sehen. Meistens interessieren Zahlen einen auch überhaupt gar nicht. Und dann gibt es ja auch diese Impulskäufe und man will sie nicht einschränken lassen und so weiter. Ich habe für mich selber festgestellt, was am allerbesten für mich funktioniert ist, dass ich habe ein Konto gemacht. Also ich habe mir erstmal 3 Monate ausgedruckt von meiner Karte, was ich also ausgegeben habe und eingenommen habe. Und habe dann da mal markiert, okay, was ist Essen gehen? Also ich hatte für jede Kategorie eine Farbe. Also ich hatte Essen, so Hobbys, Restaurant, Lebensmittel, Arztrechnungen, Hund, weil ich für meinen Hund auch Futter und sowas hatte. Und ich glaube noch Wohnung. Genau. Und dann habe ich angefangen mit diesen 7 Farben mal zu markieren, okay, welche Ausgabe war in welchem Bereich. Und dann habe ich das zusammengezählt, also pro Bereich, und habe dann so ein bisschen Durchschnitt gezogen, wie viel gebe ich denn aus pro Monat für diese und diese und diese Themen. Das ist am Anfang unangenehm, aber ich wollte unbedingt sparen und ich hatte keine ETFs oder gar nichts. Ich hatte nichts, wo ich was zurückgelegt habe, nur so ein Sparkonto, und da gingen dann auch immer Gebühren von ab und das fand ich irgendwie blöd. Und ich finde es ganz blöd, wenn ich irgendwo was zahlen muss, was ich nicht will. Und dann dachte ich mir so, nee, das machen wir erstmal gar nicht so. Und dann habe ich auch festgestellt bei diesem Durchgucken, dass da noch Abos sind, die ich nicht gekündigt habe und so. Und das hat sehr geholfen. Und als ich das einmal durch hatte, habe ich mir auf einem DIN A4-Blatt so einen Sheet erstellt und habe gesagt, okay, wie viel brauche ich denn jetzt mal großzügig geplant für Lebensmittel im Monat? Hatten wir ja so eine Bilanz von den 3 Monaten. Wie viel brauche ich ungefähr für Kleidung, für Hobbys? Und dann habe ich mir mal die Zahlen so aufgeschrieben, auch Krankenversicherung und so weiter, und habe das erstmal unterteilt in, was sind meine Fixkosten? Die müssen ja unbedingt am Anfang weg, also das geht ja nicht anders. Und was sind dann so flexiblere Kosten, die aber trotzdem auch wichtig sind, zum Beispiel Essen oder weiß ich nicht, was ist denn noch ein flexibles Ding, was man aber, ja, so Restaurant zum Beispiel auch, das mache ich auch zum Beispiel super gerne und da weiß ich auch, da möchte ich einen Teil für Geld ausgeben. Und dann noch solche anderen Punkte, so okay, was sind denn so Spaßfaktoren? Okay, dann habe ich Hobbys, das ist halt auch ein Teil, der ist wichtig für mich, weil, wie gesagt, Impulskäufe, wenn ich denke, ich mache jetzt Kombucha, dann brauche ich Kombucha-Set unbedingt. Das heißt, dafür muss ich auf jeden Fall was einplanen im Monat. Und dann habe ich mir das so aufgeschrieben und habe mir ein Konto gesucht, wo ich Unterkonten habe mit einzelnen IBANs. Das war gar nicht so leicht zu finden, weil das auch immer dann super viel Geld kostet. Dann habe ich einen recht guten Anbieter gefunden und habe dann gesagt, okay, wir machen es jetzt so. Ich habe Daueraufträge erstellt für jedes dieser einzelnen Unterkonten. Das ist einmal habe ich das gemacht. Also nur zur Info, Leute, ich weiß, es klingt wie ein Pain, aber wenn ihr es einmal macht, dann müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern. Und dann ist es weg aus dem Kopf und das hat mir geholfen. Also Dauerauftrag von einem Hauptkonto auf jedes dieser einzelnen Unterkonten, also Lebensmittel, Arztrechnungen, Spaß und so weiter. Und dieses Geld, und dann sind da auf meinem Handy 6 unterschiedliche Karten. Das sieht immer aus, als wäre ich so eine komische Amerikanerin mit ganz vielen Schulden, aber das bin ich alles nicht. Aber dann weiß ich immer genau, mit welcher Karte kann ich was zahlen. Mhm. Und so habe ich einen Überblick, wie viel ich pro Monat ausgebe. Und das hilft mir enorm. Und das Wichtigste, der ganze Clou an der Sache ist, Thema Sparen. Ich habe von Anfang an, am Anfang des Monats, geht ein Teil in meine ETFs und ein Teil auf mein Notgroschenkonto. So. Und mit dem Rest, den kann ich so verplanen, wie ich will. Und das habe ich einmal für mich aufgesetzt und seitdem habe ich diese Struktur und die funktioniert super. Klar, ich war jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen im Paris-Urlaub, davor war ich auf der Wiesn. Meine Konten waren sowas von leergeräumt und dann habe ich auch mal vom Wohnungskonto was rübergeworfen, damit ich mir noch eine Jacke kaufen kann in Paris. Das ist auch okay, aber man hat trotzdem eine Struktur und die hat mir enorm geholfen.
Mhm.
Das klingt sehr komplex, ich weiß.
Das klingt mega komplex, aber auch mega strukturiert. Und ich glaube, wenn man aber auch so eben diese Struktur auch braucht, was du beschreibst, dann klingt das schon sehr gut. Ich denke mir gerade die Frage, die sich jetzt alle stellen und Wir wollen ja natürlich keine Werbung machen, aber nichtsdestotrotz, wo gibt es denn diese Unterkonten?
Ja.
Welches Konto ist das? Weil bestimmt fragen dann hinterher alle, was ist verraten?
Ja, klar, kann ich machen. Also das ist überhaupt keine bezahlte Kooperation und ich habe auch wirklich keine Aktien dazu.
Vielleicht wird es ja noch eine.
Ja, vielleicht. Das ist von Check24, das C24-Konto.
Okay.
Und ich würde euch aber empfehlen, dass ihr nicht blind jetzt einfach euch das Konto holt, sondern bei Finanzfluss mal schaut. Kennst du bestimmt auch. Die machen echt oft auch tolle Vergleiche bei unterschiedlichen Kartenanbietern und sowas. Und ich habe tatsächlich diese Kontenstruktur auch viel mit ChatGPT aufgebaut. Also ich habe mich dann einen Tag da mal reingefuchst und hatte total Bock, das mal hinzubekommen. Und hatte auch überlegt, okay, mache ich mir so ein, es gibt ja diese Budgetplaner, wo man so in jede einzelne, für Lebensmittel hat man dann so 100 Euro und dann nimmt man die sich so raus. Für mich überhaupt nicht sinnvoll, weil ich nie mit Bargeld rumlaufe. Deswegen habe ich gesagt, ich mache mir so einen Budgetplaner halt eben auf diesem Konto. Und das hat mir enorm geholfen. Aber wie gesagt, da gibt es ja immer wieder unterschiedliche Angebote. Finanzfluss hat da super Vergleichsportale. Und N26 soll da auch ganz gut sein. Also da gibt es schon ein paar unterschiedliche.
Okay, sehr gut.
Ja.
Was ich aber auch sehr cool finde an deiner Struktur, ist, dass du auch eben diese Punkte Restaurantbesuche und Lifestyle und sowas auch mit drin hast. Weil ich glaube, dass viele denken, ah, wenn ich mir so ein Budget aufstelle, dann muss ich ja irgendwie verzichten, dann kann ich nicht das machen, was ich will. Und ich finde, genau das gehört da eben auch hin. Wofür will ich Geld ausgeben? Weil dann kannst du diese Summe auch ausgeben in dem Monat ohne schlechtes Gewissen. Und wenn es das Kombucha-Set ist, dann ist es das halt. Wenn es die Lederjacke ist, dann ist es das halt, ist halt scheißegal, weil dafür ist es halt da. Und das finde ich dann eben auch so erleichternd eigentlich, wenn man das hat. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich, weil alles, was du jetzt auch so erzählt hast, es ist auch sehr, sag ich jetzt mal, geprägt, finde ich, von mutigen Entscheidungen, die du gemacht hast. Aber natürlich ist auch vieles mit Schmerz verbunden. Was mich interessieren würde, woraus hast du mehr gelernt? Aus dem Schmerz oder aus dem Mut?
Ich würde sagen, dass ich die nicht wirklich trennen kann. Der Schmerz ist auf jeden Fall mein Antrieb, würde ich sagen. In dem Ganzen. Und der Mut ist der, der mir so ein bisschen die Türen geöffnet hat. Also diesen Antrieb zu haben, zu wissen, so diese Schmerzen sind da und die bleiben, das ist super blöd. Aber ich fand es so ungerecht. Warum soll ich jetzt da zurücktreten? Ich kann ja auch mein eigenes Ding machen und mir meine eigenen Sachen so bauen, wie ich will. Also ich finde, manchmal sind wir so im Kopf, also es ist natürlich auch eine sehr privilegierte Aussage, weil man viele Möglichkeiten braucht, um sich selbstständig zu machen, das ist mir bewusst. Aber zu wissen, so, ich kann mir mein Leben so gestalten, wie ich will, das ist für mich die größte Freiheit. Und diesen Mut, der kam dann quasi automatisch, weil ich war so, nee, ich habe gar keinen Bock, mir von irgendeinem, sorry, alten weißen Mann was sagen zu lassen, wie ich irgendein Pitch-Deck bauen soll, wenn ich es eh für mich selber besser weiß. Und klar, am Ende bin ich mein eigener Chef, das hat Vor- und Nachteile. Aber es bringt auch ganz, ganz viel. Also ich würde sagen, Schmerz und Mut sind beide so Hand in Hand. Ja, meine Antreiber.
Und vielleicht noch die allerletzte Frage für... Mir fallen noch so viele letzte Fragen ein. Aber jetzt noch die allerletzte. Versuchen wir mal. Es sei denn, ich will danach nochmal anknüpfen. Was würdest du denn sagen, vielleicht für alle jungen Frauen, die jetzt auch zuhören und sich denken, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich bin zu viel und höre das immer. Wie findet man dazu sich selbst?
Erstmal sich ganz genau angucken, wer einem sagt, dass man zu viel ist und überlegen, warum diese Leute das sagen. Also manche Leute sind selber total unzufrieden mit sich selbst. Meistens, wenn Leute eine Meinung über einen selber haben, spiegelt das mehr, was deren eigene Unsicherheiten sind, als die, die man selber hat. Deswegen würde ich da auf jeden Fall ganz genau schauen, wen ihr in eurem Umfeld habt und wer euch da gut tut und wer euch unterstützt. Und wie findet man zu sich selbst? Probieren und machen und keine Angst vor Fehlern haben. Das ist, glaube ich, das größte Learning, was, wenn es ums Gründen geht, wenn es um Selbstständigkeit geht, wenn es darum geht, sich selber irgendwie was aufzubauen. Es wird nie perfekt und Perfektion hindert einen total und lässt einen zurück auf der Strecke, weil wenn man nicht rennt und auch mal auf die Schnauze fällt, dann schafft man es nicht ins Ziel, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, wenn man da für sich selber feststellt, okay, ich habe gerade die Möglichkeiten und ich habe so eine große Vision und Passion, guckt euch das Thema in Ruhe an, schaut, vielleicht redet mit ein paar Leuten, die euch wichtig sind, ob das was ist, was irgendwie Zukunft hat. Und wenn ihr da ganz fest dran glaubt, dann einfach durchziehen. Das würde ich sagen.
Ja, einfach durchziehen. Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und an alle anderen jetzt direkt ab auf Instagram und Emil Luschka folgen. Und da habt ihr dann weitere Informationen rund um die Themen ADHS, Endometriose, aber natürlich auch über alles, was du erlebst als Unternehmerin, als Creatorin. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Mich sehr gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.